Softwarearchitektur. Der Podcast für Softwarearchitekten auf Heise Developer.
Gut, ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser nächsten Podcast-Folge im Rahmen des Software-Architektur-Podcasts. Mein Name ist Patrick Roos und heute sprechen wir über das Thema Architektur zuverlässiger KI. Es freut mich sehr, dass Robert hier in diesem Podcast ist. Vielleicht starten wir gerade kurz mit der Vorstellung. Robert, wer bist du und was machst du?
Ja, danke Patrick. Freut mich, dass ich mal bei dir und hier im Heise-Podcast sein darf. Bisher habe ich es nur im InnoQ-Podcast geschafft und in meinem eigenen Podcast. AI und jetzt. Schamlose Werbung an dieser Stelle. Ich entschuldige mich direkt dafür. Ich bin Robert Glaser. Ich arbeite für InnoQ in Deutschland und ich bin dort Head of Data und AI. Das heißt, ich verantworte den Geschäftsbereich Daten und KI bei uns. Ich habe das nicht immer gemacht. Ich mache das seit kurzem. Ich war vorher ganz, ganz lange Jahre bei uns auch Consultant und habe viel ganz viel Softwareentwicklung, Softwarearchitektur und Produktentwicklung gemacht. Sehr viel UX-Themen, UI-Themen, aber immer so, mich hat immer das große Ganze interessiert. Ne? Ich bin so ein Hans Dampf in allen Gassen. Ich kann nix gut, aber vieles habe ich mal irgendwie angepackt.
Oh, cool. Ja, das geht mir ähnlich, eben den Blick auf das große Ganze zu haben, einen Fokus eben auf die Produktentwicklung, ein Business Value schlussendlich mit Technologien und Techniken zu geben. Hinsichtlich unserem Thema, ich gebe es zu, Robert, mein Wissen zu diesem Thema ist super begrenzt. Sag dir ehrlich, ich nutze ab und zu ChatGPT, GitHub Copilot in meinem Visual Studio oder IntelliJ und habe mal die OpenAI API für ein Showcase angebunden bei einem Kunden. Das war's. Eben umso cooler ist es, dich heute hier zu haben, um eben in die Architektur abzutauchen, zuverlässiger KI. Hat mich echt auf diese Folge gefreut. Gernot Scharke hat uns ja connected im Vorfeld. Du musst mir einen kurzen Einstieg oder einen kleinen Kickstart geben. Meine LinkedIn-Timeline ist voll mit KI, Machine Learning, Deep Learning, Large Language Model, Gen AI und jetzt auch RAG. Kannst du mir ein wenig helfen in diesem Begriffsdschungel?
Sehr gerne. Also du hast gerade diverse Buzzwords in den Raum geworfen. Vielleicht können wir die kurz sortieren, wo sich RAG da drin befindet. Ne? Also grob gesagt, wenn man von ganz oben guckt, reden wir hier von KI und die nächste tiefere Etage wäre dann generative KI. Das heißt KI, die nicht eine Lücke in der Mitte ausfüllt, sondern eine Lücke am Ende. Wenn man das ganz stark simplifiziert. Ne? Und das ist so einfach, wie es klingt, ist es extrem mächtig und ermöglicht wahnsinnig viele Dinge. Und unterhalb der generativen KI gibt es verschiedene Implementierungsformen. Ne? Da gibt es die sogenannten Diffusion Models, Diffusionsmodelle. Die haben wir alle, wahrscheinlich auch alle Hörerinnen und Hörer, schon mal probiert mit erstell mir ein Bild. Ne? Erstell mir ein Bild von einer roten Banane auf einer blauen Wiese oder so. So ne? Und das machen die Dinger. Und das ist auch eine Teilfacette der generativen KI. Müssen wir nicht drauf eingehen jetzt, wie das genau funktioniert. Ne? Da geht es um Rauschen, was immer weiter verfeinert wird und am Ende hoffentlich das gewünschte Bild ergibt. Und dann gibt es die Large Language Models, die wir wahrscheinlich jetzt wirklich alle schon mal gehört haben. Das sind im Prinzip nichts anderes als neuronale Netze, gigantische neuronale Netze, mit einer neuen Architektur, nämlich der sogenannten Transformer-Architektur mit dem Attention-Mechanismus. Die Transformers mit der Attention, das war im Prinzip die bahnbrechende Erfindung, gepaart mit mit Skaleneffekten. Das ist das, warum gerade wir im Auge des Sturms stehen, ne? Warum alle davon reden, warum alle sich damit beschäftigen. Das war quasi der Auslöser. Sam Altman hat es sehr treffend formuliert, nämlich Deep Learning worked. Ne? Also Deep Learning gibt es ja schon ganz, ganz lange. Man sieht aber jetzt mit gigantischer Skalierung, die einfach vorher nicht möglich war, gepaart mit diesem Transformer, mit der Transformer-Architektur, dass das einfach, je mehr man skaliert, desto besser wird das. Ne? Aber um jetzt nochmal den Bogen zurückzukriegen und zu sagen, was Large Language Models sind, das sind im Prinzip große Sprachmodelle. Ne? Das sind neuronale Netze, die auf dem ganzen Internet, dem öffentlich einsehbaren plus anderen Datentöpfen, also die AI-Labs haben sich eigentlich alles genommen, was sie kriegen konnten und finden konnten. Das hat auch eine problematische Facette, die man nicht unter den Tisch kehren darf. Ne? Lizenzthemen, die völlig ungeklärt waren, da gab es bestimmt auch einfach Lizenzklau. Lizenzverletzung weiß am Ende niemand mehr. Ne? Fakt ist, die haben das alles genommen und damit große neuronale Netze trainiert. Und das sind diese Large Language Models. Mittlerweile nennt man die gar nicht mehr Large Language Models. Zumindest nicht, wenn sie mehr als Sprache, also Text beherrschen können als Eingabe und Ausgabe. Die haben sich nämlich weiterentwickelt und weil man gesehen hat, die können im Prinzip mit allem toll arbeiten, was sich in den sogenannten Tokens abbilden lässt. Ne, KI arbeitet ja nicht mit Worten, sondern mit Tokens. Kommen wir bestimmt gleich später nochmal zu, was das ist. Im Prinzip sind es Zahlen, ne, die Wortteile repräsentieren. Weil würde ich für jedes Wort ein Token haben, dann bräuchte ich zu viel. Das ist einfach ineffizient für eine Maschine. Ne? Zum Beispiel Ente und Entchen müssten komplett eigene Abbildung haben. Aber Ent, ne, könnte schon ein Token sein und das macht die Zusammensetzung eben effizienter für semantische Bedeutung. Und dann wird das Ganze auch etwas modularer und dadurch klappt das Ganze erst. Aber Tokens können nicht nur Sprache, also Text in vielen Sprachen gut abbilden, sondern zum Beispiel eben auch Audio, Videoströme, Proteine. Und Proteine sind ja nur eine Molekülstruktur, damit eigentlich auch alle anderen Molekülstrukturen. Und deswegen ist es eigentlich, es ist eine Allzwecktechnologie. Ne? Das sagen sehr viele, sehr schlaue Leute gerade. Und da sehen wir nicht alle Jubeljahre. Das sehen wir wahrscheinlich einmal in unserer Generation, so eine neue Allzwecktechnologie. Und deswegen nennt man die großen Modelle, die nicht nur Text und Sprache beherrschen, sondern auch Audio, Video, Proteine und so weiter, nennt man Frontier Models. Das sind quasi ganz große Modelle, die ja vorne an der Frontier stehen, die quasi den State of the Art abbilden. Man kann sie auch multimodale Large Language Models nehmen, aber davon reden wir eigentlich. Und das ist eigentlich eine Facette der generativen KI, über die gerade alle reden, aber es gibt auch noch andere wie die Diffusionsmodelle. Ne? Aber die generative KI ist im Prinzip diese neue Allzwecktechnologie. Was gibt's noch für Allzwecktechnologien? Du kennst bestimmt auch ein paar, so viel gibt's gar nicht. Es gab die Dampfmaschine, Internet, Strom und so weiter. Ne? Deswegen, wenn wir mal hingucken, es erscheinen ja jede Woche gefühlt 50 neue wissenschaftliche Papers, was man mit generativer KI jetzt entdeckt hat, tun zu können. Ein Beispiel für Diffusionsmodelle, wo alle denken, ja, okay, mache ich halt Bildgenerierung mit. Eine Alternative ist zum Beispiel, ich könnte eine Kamera damit realisieren ohne Linse. Also eine linsenlose Kamera. Das eröffnet natürlich auch völlig neue Use Cases, an die niemand gedacht hat. Also da sieht man so ein bisschen, wie diese Technologie einzuordnen ist als ja General Purpose Technology.
Ja, war spannend. Ich denke, es gab einen super Überblick eben über diese verschiedenen Begriffe und eben was für mich jetzt ein Augenöffner ist, auch die Bezeichnung von LLM, oder dass sich die Bezeichnung da weiterentwickelt hat, weil sie eben auch das LLM sich weiterentwickelt hat und top. Ich muss da einen Bogen machen zu einem Projekt, wo ich drin war. Da kam das Management und sagte, hey Patrick, wir bauen ja die Software, das Softwareprodukt neu, wir sind da in einer Modernisierung drin. Wir wollen unbedingt KI in unsere Software integrieren. Und ich finde immer, eben als Softwarearchitekt muss man eben einen Product Owner, teilweise auch das Management unterstützen und eben die Brücke schlagen dann zu den Entwicklern quasi, da das ein wenig entsprechend auch übersetzen. Ja, und wie gehe ich jetzt als Softwarearchitekt am besten vor, wenn da diese Idee im Raum steht?
Ja, das klingt so ein bisschen, wir müssen was mit KI machen, ist erstmal, es scheint Hype getrieben zu sein. Ne? Ich sag immer, also viele von uns in der IT sind ja so ein bisschen Hype-averse geworden, ne? Oder sind es schon länger, ne? Weil wir kennen das halt auch, zumindest die von uns, die länger in der Branche unterwegs sind. Mal wird eine neue Kuh durchs Dorf getrieben und viel davon lässt sich auch einfach gut aussitzen. Und da hört man dann ein Jahr später nichts mehr von und kann weiter seine Software bauen, so dass man gute Ergebnisse schafft. Und es ist, man muss nicht jeden Hype mitreiten. Ne? Deswegen sind viele bei KI jetzt halt auch ähnlich drauf und besonders müde, weil der Hype natürlich hier besonders groß ist, wahrscheinlich so groß wie noch nie. Und ja, der kommt ganz oft in Unternehmen halt auch und im Besonderen links, rechts und überhalb von der IT wird der in die IT getragen. Ne? Nicht nur vom Management, das Management hat, das sehen wir auch, sehe ich auch, hat das schon lange verstanden. Ne? Aber es haben auch andere Abteilungen, die vielleicht nicht über der IT sitzen, sondern neben der IT, verstanden. Marketing ist so ein klassisches Beispiel. Irgendwelche Fachabteilungen, das Business. Ne? Und jetzt erleben wir, du erlebst das ja bestimmt auch, kannst ja auch mal sagen, ne, in deinem Alltag, dass die alle bei der IT anklopfen, wie du es jetzt gesagt hast, und gesagt, wir müssen jetzt was mit KI machen.
Richtig. Oder? Dort vielleicht auch, es ist auch zugänglich. Weißt du, du hast ChatGPT, kannst starten, oder? Und kannst das erfahren, oder? Was da überhaupt möglich ist. Und das für jedermann. Ich habe mir vorhin überlegt oder gesagt, dass, ja, das ist so ein Hype, die Leute sind müde. Ich meine, bei Blockchain war das ähnlich, oder? Wir müssen da Blockchain machen. Und jetzt bei KI ist es auch so. Ich finde es aber, der Unterschied ist hier, es ist viel zugänglicher, weil uns eben zum Beispiel ChatGPT da das zugänglich für jedermann macht. Du musst nicht IT-Spezialist sein, um da die Prompt oder eben ChatGPT zu bedienen.
Ja, total. Die Leute können es einfach anfassen und das schon seit 2 bis 3 Jahren jetzt. Ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf. Es war wie eine Wahnsinnsmaschine die letzten Jahre. Aber jeder kann das im Feierabend oder jede unterhalb des Geschäftstags anfassen. Die Leute wissen, wie sich das anfühlt, aber es ist halt sehr opak. Ne? Es ist, du sitzt eigentlich vor einem Chat. Und ein Chat ist in gewisser Weise ja ein besonders tolles UI für viele, weil es dich nicht constraint in dem Sinne. Ne? Du kannst da reinschreiben, du kannst mittlerweile da rein sprechen, du kannst einen Live-Video-Stream von dir da reinfüttern. Alles nicht möglich gewesen letztes Jahr, vorletztes Jahr. Und es ist unheimlich zugänglich. Aber es sagt dir nicht, was möglich ist. Ne? Es gibt so in der UX von ChatGPT und Co. gibt es natürlich behelfsmäßige Versuche, den Usern zu sagen, was man denn hier nun fragen und tun könnte. Das sind diese Prompt-Vorschläge, die man manchmal sieht, die man auch anklicken kann. Ne? Aber es ist halt müßig. Wie viele von denen willst du denn machen? Das ist eben das Problem. Ne? Hier haben wir eine Allzweck-Technologie und die Use-Cases sind unendlich. Die Schwierigkeit liegt eher drin, rauszufinden, was funktioniert heute gut, was funktioniert heute nicht so gut. Und wie sieht das in 2 Wochen aus? Und das muss jeder und jede für sich eben rausfinden. Ne? Und wir als Softwareentwickler und Entwicklerinnen, die hier wahrscheinlich auch viele zuhören, Architektinnen und Architekten, die haben sicher auch Entwicklungserfahrung, die wissen ja zumindest für den Case Programmierung, was das bedeutet, wie sich das anfühlt. Ne? Aber auch da müssen wir jetzt völlig neue Muster entdecken. Wie arbeiten wir damit? Wie binden wir das ein? Es ist ja viel mehr als eine Autocompletion. Ne? GitHub Copilot, frühe Version, mittlerweile tun die auch mehr. Das müssen wir alles für uns rausfinden. Und die Grenze dieser Technologie verläuft zackig und nicht gerade. Deswegen ist es so wichtig, dass alle Leute im Unternehmen, egal welche Rolle die haben, sich das angucken und damit arbeiten. und das Wissen eben austauschen. Ne? Die üblichen Erklärwege, dass die IT dem Rest des Unternehmens diese so eine Technologie einordnet und sagt, pass auf, das kannst du damit machen, das nicht. Das funktioniert hier auf einmal nicht mehr. Und deswegen stehen auch alle Läden gerade Kopf.
Du hast es schön gesagt, oder? Man muss das neu denken. Ich kann Ihnen ein Beispiel machen, das mir da spontan einfällt. Das war für mich auch ein wenig ein Augenöffner. Wir hatten da quasi ein neuer UI-Vorschlag gehabt von einem Produkt. Kannst du dir vorstellen, es ist einfach ein Grid mit verschiedenen Datensätzen drin. Und typischerweise war da die Idee, oder früher, sage ich jetzt mal, oder die klassische Idee ist, hey, du filterst dieses Grid entlang der Datensätze, einfach, du hast auf den Kolonnen entsprechend einen Filter, der auf diese entsprechenden Attribute passt. Und jetzt kam ein UI oder UX-Designer und sagt zu mir, hey Patrick, brauchen wir das aktuell noch? Ich könnte ja einfach dem Benutzer ein Inputfeld geben, wo ich schlussendlich das Grid mit der Prompt filtern kann, oder? Anstatt dass ich einfach ja da x verschiedene Filter auf diesen unzähligen Kolonnen habe. Und das fand ich eben für mich ein Augenöffner. Hey, wir müssen das generell neu denken, durch alle Disziplinen, durch in der Produktentwicklung.
Total, ne? Also das ist ja gerade, ich sage immer, wir sind gerade eigentlich in der frühen Steinzeit im Umgang mit dieser Technologie. Ne? Wir wissen eigentlich noch gar nichts. Alle kennen Chats. Chat ist eine UX für diese Technologie. Ne? Und ganz viele schmeißen jetzt Chatbots auf jedes Problem. Ne? Dann sieht man irgendwelche Online-Shops, wo man dann jetzt über einen Chatbot auch einkaufen können soll. Kann Sinn ergeben, muss nicht. Ne? Weil es eben leicht und verständlich ist mit dem Wissen, was wir alle gerade so haben. Was wir eigentlich denken müssen, wie treibt diese Technologie denn bestimmte Features in unserer Anwendung an, die ich entweder dadurch flexibler machen kann, was du jetzt gesagt hast, ne? Ich baue nicht mehr 80.000 Table Sort und Filter Controls über meine Table in der Hoffnung, dass ich damit Bedürfnisse der Nutzerin adressiere. Und da muss ich auch erstmal gucken, wie wird das benutzt? Wer sortiert denn überhaupt nach Titel? Und wer filtert nach Kategorie und sowas, ne? Oftmals werfen wir sowas drauf, weil es eben auch so ein gewohntes Pattern ist, sowas zu haben. Am Ende sind es auch Komfortfunktionen. Aber es gibt ja vielleicht auch Bedürfnisse, die, da wollen die Leute sagen bei so einer langen Tabelle, hey, was steht denn in der Tabelle drin? Erfinden wir jetzt mal irgendwas, ne? Zum Beispiel vielleicht Restaurants oder sowas in Deutschland. Dann könnten die Leute ja auf die Idee kommen, gib mir mal alle Restaurants in der Schweiz
oder in Luzern,
die klassische italienische Küche machen,
yes,
ja. Und ein ansprechendes Interior Design haben. Und ich finde ganz gut, wenn die so Mid-Century, fühle ich mich besonders wohl und inspiriert mich immer, ne? Und am liebsten wäre mir, wenn das relativ klischeefrei vonstatten geht und ich stehe auf Naturweine oder eben nicht. So, wie machst du das jetzt in deiner sortierbaren Tabelle?
Mach mich kaputt, ehrlich gesagt.
Genau, eigentlich reden wir jetzt auch hier schon von einer Suche, ne? Die weit im Filterfeld übersteigt. Das kannst du auch nicht mit Suchen erschlagen, die wir kennen, ne? Keyword-basierte Fulltext-Indice-basierte Suchen, ne? Fulltext-Search, FTS. Weil so eine Anfrage eben viel zu fuzzy ist, die ist viel zu nebulös. Aber so sind eben Menschen. Menschen sind fuzzy. Und das war bisher für uns als Techniker immer schwer, Fuzziness zu beherrschen. Wir haben immer versucht, Fuzziness deterministisch möglichst stark zu simplifizieren, damit wir die mit UI-Mustern, die wir kannten, ansatzweise beherrschbar machen. Ne? So, und diese Vibe-based-basierte Suche, die ich jetzt hier beschrieben habe, die ist im Prinzip eine neue Funktion, die quasi nicht direkt etwas mit den Language Models zu tun hat. Ja, eigentlich schon. Ne? Eigentlich ist die Vektor, das Embedding und die Vektorsuche sind Abfallprodukte bei dem Training von diesen Large Language Models. Ne? Und sowas kann ich eben mit einer Vektorsuche umsetzen. Ne? Da brauche ich erstmal gar kein Large Language Model für. Ich kann einfach meine Postgres-Tabelle nehmen mit den Restaurants drin. Ne? Ich brauche natürlich die Daten. Ne? Also dann, wenn die Daten fehlen, zum Beispiel, wie ist das Interior Design von dem Restaurant XY, ne, dann werde ich das auch mit der Vektorsuche nicht finden. Aber nehmen wir mal an, ich hätte die Daten. Google hat ja solche Daten. Ne, die Google Places API oder sowas. Dann kann ich in meine Postgres-Tabelle mit den Restaurants einfach eine Spalte hinzufügen. Die nenne ich dann irgendwie Embedding. Und dann ist für jedes Restaurant ist da hinten ein Array aus Fließkommazahlen. Das kann ich in jeder Datenbank machen. In Postgres gibt es sogar eine Extension, wo ich dann diese Spalte zur Suche heranziehen kann. Und dann kann ich eben solche neuen Features denken. Aber jetzt sind wir schon direkt in die Vektorsuche eingestiegen. Ne? Wir waren quasi dabei, wie müssen wir Features neu denken.
Ja, ne? Aber ich finde, wir haben ein gutes Startbeispiel gefunden. Und ich wollte eben sagen, das war so mein geplanter Übergang. Ja, wie starte ich jetzt? Ganz ehrlich, ich eben als Neuling in diesem Feld hätte mir wahrscheinlich einfach ein Open AI-Token genommen, da die Restaurants da quasi in den Kontext reingefeedet und dann die Prompt abgesetzt. Und jetzt habe ich von dir gelernt, nein, eigentlich brauche ich hier gar kein LLM, richtig, sondern ich kann einfach meine klassische Postgres-DB, die Tabelle, also DB erweitern, um quasi eine vektorbasierte Funktion, richtig?
Genau. Dass jeder und jede von den Hörerinnen und Hörern, die eine Postgres hat, kann sich PG Vector installieren. Das ist eine offizielle Extension. Und dann bin ich eben imstande, einen Vektor-Index auf diese Spalte zu legen. Ich könnte diese Spalte auch einfach so erstellen, ohne diese Extension, die PG Vector Extension, lege da meine Vektoren rein, meine Embeddings. Das sind ja Sammlungen von Vektoren. Und mach das, dann kann ich aber in Postgres keine Query darauf ausführen. Ne? Also die wird auch nicht effizient. Also das funktioniert auch gar nicht. Dafür brauche ich diese Extension. Ich könnte es aber anders lösen technologisch. Ne? Aber mal, halten wir es mal einfach. Ich muss nicht mit Vektordaten in meiner Architektur auf einmal um mich werfen, wenn ich sowieso schon einen Postgres habe. Ne? Am Anfang ist immer keep things simple, bin ich großer Freund von, um erstmal Erfahrung damit zu sammeln. Und am Ende stellt sich raus, das Feature braucht keiner, dann brauche ich keine neue Infrastruktur wieder abräumen.
Absolut, guter Punkt. Du hast vorhin diese Begriffe eben Vektoren haben wir gehört, aber eben Embeddings, das habe ich auch so wahrgenommen in diesem OpenAI Space, als ich da die Dokumentation durchgescrollt bin. Du hast gesagt, das ist eine Sammlung von Vektoren. Richtig.
Na, ein Embedding ist im Prinzip, ein Embedding ist eigentlich ein Vektor, der eine Semantik beschreibt. Das ist es im Prinzip. Ne? Wenn wir uns mal vorstellen, wir haben einen Raum mit vielen Dimensionen. Ne? Wir können es mal einfach halten, X, Y, Z-Achse können wir uns alle vorstellen. Ne? Höhe, Weite und Tiefe ist ein stark vereinfachter Raum. Und wenn wir auf dreidimensionaler Raum, wenn wir in diesem dreidimensionalen Raum uns mal Konzepte überlegen, ne, zum Beispiel eine gelbe Zitrone und einen gelben Vogel. Und dann habe ich aber noch einen schwarzen Panther und ein blaues Auto. Ne? Und dann diese Embeddings sorgen im Prinzip dafür, dass ich mathematisch eine Ähnlichkeit, eine semantische Ähnlichkeit abbilden kann. Also und das tut man mit verschiedenen Mechanismen. Das bekannteste ist die Cosinus-Ähnlichkeit. Was man da macht, ist, man misst im Prinzip den Winkel, also zwischen zwei Vektoren, zum Beispiel der Vektor, der auf die gelbe Zitrone zeigt und der Vektor, der auf den gelben Vogel zeigt. Da wird der Winkel sehr viel kleiner sein als zwischen der gelben Zitrone und dem blauen Auto. Da wird er sehr viel größer sein. Ne? Der wird vielleicht nicht komplett gegensätzlich 180 Grad sein, aber der wird sehr viel größer sein als zwischen gelber Zitrone und gelber Vogel. Das ist jetzt extrem vereinfacht. Ne? Und diese bei so einem neuronalen Netz wie GPT-4o oder Claude 3.5 Sonnet, das sind ja gigantische neuronale Netze, die haben ja nicht drei Dimensionen. Die sind nicht dreidimensional, sondern die sind multidimensional. Man weiß leider nicht mehr, die AI-Apps sagen nicht, wie viele Dimensionen die haben. Bei GPT-3 weiß man es noch, aber das Model ist quasi eine Ultra-Legacy. Gibt's gar nicht mehr. Gibt nur 3.5 Turbo noch und das ist schon Legacy. Und GPT-3 hatte knapp, ja, gute 12.000 Dimensionen. Und da kann man sich schon vorstellen, so einen Raum, den kann man nicht zeichnen. Das ist auch enorm schwer, sich vorzustellen, ne? Aber diese Analogie mit dem dreidimensionalen Raum hilft enorm beim Verständnis. So, und das ist im Prinzip ein Embedding. Ist nichts anderes als ein Vektor, der eine Bedeutung, eine Semantik beschreibt.
Okay. Wenn wir zurück auf unser Restaurant, auf unsere Restaurantliste gehen, das heißt, dann würde ich ein Embedding pro Restaurant machen. Stimmt das? Über die ausgewählten Attribute. Stimmt die Aussage?
Okay. Ja, du erzeugst pro Ding in deiner Datenbank, Tabelle, was auch immer. Nur du kannst ja auch eine Embeddings-Tabelle erstellen, die sich per Fremdschlüssel auf andere Tabellen bezieht. Ne? Zum Beispiel hast du vielleicht Restaurants, Tiere, was weiß ich, ne? Die liegen ja nicht an einer Tabelle, oder dann machst du halt eine Tabelle, die Embeddings abbildet und dann per Fremdschlüssel auf diese Tabellen zeigt und noch einen Typ Single Table Inheritance und sowas, ne, angibt. Aber das ist auch eine Architekturentscheidung, wie man sowas macht, ne? Am Ende hast du vielleicht auch eine Vektordatenbank, in die sowas transportiert wird, dann liegt das gar nicht mehr in deiner relationalen Datenbank, ne? Ist einfach eine Architekturentscheidung. Wann macht was Sinn? Aber es ist für uns ein ganz einfacher, guter Fall, sich das vorzustellen und vor allen Dingen damit zu starten. Da kannst du auch Produktivvsysteme toll mit betreiben. Wenn du ein Blocksystem hast, wo es eine Tabelle Blogposts gibt und du willst eine Vektorsuche machen, dann hängst das Embedding eben vielleicht als Spalte einfach da dran an deine Blogposts. Warum nicht?
Wie erstelle ich so ein Embedding?
Das ist der nächste Schritt, ne? Du im Prinzip legst du erstmal die Spalte an. Und wenn wir uns das jetzt mal ganz vereinfacht vorstellen, was da effektiv drin steht, das ist im Prinzip ein Array aus Fließkommazahlen. Und diese Fließkommazahlen liegen zwischen minus 1 und 1. Das ist die Kosinusähnlichkeit. Das sind nämlich nicht die Winkel, über die wir vorhin gesprochen haben. Minus 1 wäre quasi 180 Grad. Das ist das komplette Gegenteil, ne? Also jetzt vereinfacht. Gelbe Zitrone, blaues Auto sind 180 Grad. Du hast im echten Leben hast du nie eine absolute Gegensätzlichkeit. Sowas gibt's eigentlich gar nicht. Ne, wenn man sich in diese Weltmodelle reindenkt, weil ja alles mit allem irgendwie zusammenhängt, mal mehr oder weniger entfernt. Dann hast du die Null. Das ist quasi neutral, in dem Sinne orthogonal, entweder 90 oder 270 Grad. Und dann hast du die 1, die sind exakt identisch. Sowas gibt's auch nicht. Es gibt keine exakt identischen Dinge in so einem Weltmodell. Ne? Könnte aber in deinem Blogpost-System sein. Wenn du eine Doublette drin hast, dann hast du eben eine 1. Ja. Was aber in dieser Spalte steht, ist im Prinzip ein Array aus diesen Fließkommazahlen. Da sieht man ganz oft 0, oder minus 0, drin. Und davon, die Array-Länge ist fix. Und die richtet sich nach den Dimensionen des Embedding-Modells, das du einsetzt, um diese Embeddings zu erzeugen. Es gibt zahllose Embedding-Modelle von verschiedenen Herstellern. OpenAI stellt das bekannteste her. Das haben sie mittlerweile mehrmals umbenannt. Ich glaube, das heißt Text Embedding 003 oder sowas. Ne? Und das gibt eine fixe Anzahl an Dimensionen vor. Und solange ist jedes dieser Arrays in jeder Spalte. Ist immer fix. Das gibt die Dimensionen vor. Und da wird natürlich für uns jetzt, wenn wir das hören, schon klar, wenn ich ein großes Embedding-Model nehme, dann könnte ich doch, das hat doch viel mehr Dimensionen und damit kann ich viel feingranularer Ähnlichkeiten abbilden in meinen Konzepten. Ja, kann ich. Aber desto langläufiger und teurer wird eben auch die Query. Und diese Anwendungsfälle muss man tatsächlich erstmal haben, wo man so ein hochkomplexes, mehrdimensionalen Raum braucht. Ne? Also ich empfehle immer mit den Sachen zu starten, die die Mehrheit nutzt. Das wäre eben dieses Text-Embedding 003. Können wir in die Shownotes packen. Ne? Und das kann ich eben laufen lassen über meinen Content. Und dann erzeuge ich eben pro Blogpost oder pro Restaurant in unserem Beispiel die Embeddings. Ne? Was ich eben mache, ist, ich kann mir einen Loop bauen in der Sprache meiner Wahl, Java, Ruby, Python, was auch immer, ratter eben durch meine Restaurant-Tabelle und muss halt alle Spalten mit relevanten Daten eben konkatenieren. Ne? Die kann ich irgendwie, ich kann da auch, weiß ich nicht, ein JSON draus bauen oder was auch immer. Ich kann den auch einfach konkatenieren als langen String und dann lasse ich den eben embedden. Und dann kriege ich dieses Array zurück aus 12.000 Fließkomma-Werten und die schreibe ich dann dahinter. Nächstes. Dann habe ich Embeddings erzeugt für meine Restaurants. Das war es im Prinzip.
Was ich dort aber auch, was mir gerade spontan einfällt, was wir dort auch beachten müssen, ist, wenn du jetzt ein Restaurant entsprechend updatest oder aktualisierst, das heißt, du musst das Embedding auch neu rechnen, stimmt das?
Absolut, klar. Wenn der Inhaber vom Restaurant wechselt und du hast eine Spalte Inhaber und die ist eben relevant für deine, was du eben tun willst mit den Embeddings. Ne? Es kann ja für Restaurantsuche schon entscheidend sein, wenn da der Inhaber gewechselt hat. Dann musst du das Embedding neu erzeugen. Ne? Dann kommen wir eben in unsere Engineering-Themen. Wann machen wir das? Machen wir das mit einem Cronjob oder machen wir das After Save mit einem Callback oder so? Aber du musst es eben tun. Ne? Und diese Embeddings erzeugen ist auch nicht das Fixeste von allen Dingen, die man in der IT tun kann. Deswegen musst du schon überlegen, das kann ich wahrscheinlich nicht einfach zur Laufzeit im Request-Response-Cycle machen. Also das muss mindestens mal asynchron passieren und wann ist eben am besten. Ne? Wie viel ändert sich denn eben? Sind da tagesaktuell tausende von Änderungen, dann wird es ganz schnell sehr, sehr teuer, sowas zu tun. Ne? Dann muss ich sowas batchen. Das sind alles dann eben Architekturentscheidungen.
Das sind Architekturfragen, ja. Hier kommen eigentlich so die nicht funktionalen Anforderungen rein, oder?
Ja, total.
Hinsichtlich auch Performance. Ja, okay, spannend. Was ich mir vorhin überlegt habe, du hast Ähnlichkeit erwähnt. Ich glaube, was wir ein Out-of-the-Box-Feature, das wir haben, ist die Vergleichbarkeit von Restaurants. Stimmt das? Also ich sage jetzt mal so, du hast vorhin das italienische Restaurant erwähnt. Wenn ich jetzt gerne italienisch esse und eben auf gewisse Dinge schaue, könnte ich auf Basis von dem eben weitere ähnliche Restaurants vorschlagen. Stimmt das?
Ja, total. Ne? Also das ist ideal, um Vorschläge zu machen. Ich will jetzt nicht sagen, das löst jeden Use Case, den ein Recommender-Modell eben bisher erfüllt hat. Ne? Ein klassischer Machine Learning-Ansatz und Recommender-Modelle. Aber klar, du kannst auch Empfehlungen eben machen, wenn dein Empfehlungskriterium eben eine Ähnlichkeit ist. Ne? Wenn du zum Beispiel ein Nutzerprofil aufbaust und in diesem Nutzerprofil steht eben Patrick besucht, keine Ahnung, irgendwelche Check-ins oder so. Patrick besucht bevorzugt. Nee, das steht da ja nicht drin. Im Profil steht eigentlich nur eine lange Liste von deinen besuchten Restaurants drin. Ne? Dann kannst du auch eine Empfehlung bewerkstelligen und sagen, ja, okay, der Patrick hängt immer bei italienischen Restaurants ab. Und was du eben noch an Daten dazu hast, ne, haben vielleicht einen asiatischen Einschlag, ist also ein italienisches Fusion-Restaurant, die scheint er zu bevorzugen, weil der nie bei den Klassikern rumhängt. Ne? Und das alles jetzt sehr vereinfacht. Ne? Aber klar kannst du sowas dann machen. Du musst halt die Daten haben. Ne? Das Schöne ist, was hier neu ist, Menschen müssen keine Begriffe mehr erfinden, um Dinge zu taggen. Ne? Das ist ja unendlich kompliziert. Ne? Wenn Google hat ja auch das Problem. Such mal in Google Maps, gib mal oben ein, das, was wir vorhin besprochen haben, da kriegst du nichts. Das dreht komplett durch, weil die Suche halt noch, also ich will jetzt nicht sagen, in Google Maps ist eine Volltextsuche, das ist ein bisschen komplexer als das. Aber du kannst eben nicht so nebulös formulieren, was du gerne hättest. Ne? Dann musst du dir überlegen, was ist denn wohl der Begriff, mit dem die Google Content Pfleger meine Lieblingsrestaurants Italian Fusion getaggt haben. Und dann musst du eben wissen, ich muss Italian Fusion eingeben und dann näher ich mich dem so langsam. Ne? Aber eine semantische Suche ist, das war halt vorher nicht möglich. Ne? Also wir haben auch Volltextsuchen hatten immer so einen Faktor der Fuzziness. Ne, das gab es ja auch schon, aber die Fuzziness beschränkte sich eben auf Keywords, ne, und Schreibweisen und sowas. Aber ich bürde jetzt einfach den Usern nicht mehr auf, sich bitte an mein Tagging-Schema zu halten, damit sie eben ihre Lieblingsrestaurants finden. Ne?
Ja, das, danke, ja.
Die können halt da reinschreiben, was sie wollen.
Logisch, ja.
Ne? Am Ende ist alles irgendwie ähnlich. Deswegen liefert eine Vektorsuche auch nie ein leeres Set zurück. Die gibt dir immer irgendwas. Ne?
Aber jetzt haben wir quasi in unserem Restaurantbeispiel haben wir quasi die Restaurants mit den Vektoren, haben da potenzielle Cases entdeckt, wie eben der Filter, die Suche, die Empfehlungen, die wir jetzt nun abbilden können. Ich bin da immer ein wenig am Überlegen, wenn wir da wieder ein Mapping zu den technischen Begriffen kommen, wo kommt da dann das LLM ins Spiel? Oder spielt das keine Rolle hier?
Exakt, wir haben ja gesagt, ne, wir haben über all das, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist keine KI im Einsatz in dem Sinne. Es ist nur einmalig ein KI-Modell im Einsatz, um diese Embeddings zu erzeugen. Ne, das ist, haben wir schon gesagt, vereinfacht gesagt, sind das Abfallprodukte, diese Embedding-Modelle, die beim Training eines LLMs beziehungsweise eines Frontier-Models abfallen. Ne? Und die haben auch nur den Use Case, damit diese Embeddings zu erzeugen, also Texte oder irgendwas anderes zu embedden, Proteine, Videos, Audio-Streams und sowas. Genau, das nutze ich dafür. Und wir haben jetzt hier eigentlich bei unserem Feature, diese Fuzzy-Restaurant-Suche, da haben wir gar kein LLM drin. Ne? Deswegen, also wenn Leute solche Features bauen wollen, das können sie heute tun mit einem, sie setzen dabei fürs Embedding natürlich so ein KI-Modell ein, aber danach im Feature-Betrieb, ne, wenn die User das nutzen, ist da nichts mit KI am Rattern. Das wird häufig alles durcheinander geschmissen. Ja, ne? Dann reden Leute, ich will eine KI-Suche.
Richtig, sowas, ja. Ne?
Meistens meinen sie dann eben eine Fuzzy-Suche oder sowas. Wo dann ein LLM eigentlich zum Tragen kommt, ist eine Stufe weiter. Fuzziness wird dann ein Feature von einem, keine Ahnung, einem Antwortsystem. Kollege Hermann lacht mich immer aus, der sagt, ich habe noch nie von dem Begriff Antwortsystem gehört. Hört sich so deutsch an. Ich versuche das immer irgendwie vom Chat wegzubewegen, weil Chat ist nur ein UX dafür. Es gibt, könnte auch eine Text-Area einfach sein. Ne? Schreib doch deine Frage hier rein. Und dann kriegst du eben eine Antwort. So, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, wenn ich Fragen stelle zu meinen Daten, meinen Unternehmensdaten, können gerne bei den Restaurants bleiben, wir können aber auch irgendwie bei Versicherungsdomäne wechseln oder sowas, ne? Oftmals reden wir hier nicht über ein paar Daten, sondern Google Places, vielleicht eine Tabelle mit weltweiten Restaurants, die wird ein bisschen länger als 100 Records sein. So, und jetzt könnte ich ja mir ein Feature ausdenken oder ein Produkt, was mir Antworten liefern soll. Das ist ja KI eine tolle Technologie für. Oder mit den Daten etwas tun soll. Das müssen keine Antworten sein, das können auch, weiß nicht, Entscheidungen, Transformationen, all das, was eben möglich ist, sein. Und da brauche ich dann natürlich auch zur Laufzeit auf einmal eine KI. Ne? Dann reicht es nicht mehr nur zur Aktualisierungszeit, wenn ich diese Embeddings erzeuge, sondern ich will vielleicht mehr machen. Ich will auch weitere Nachfragen stellen. Und da verlassen wir dann das Territorium der reinen Suche oder der reinen Empfehlung hin zu irgendwas Mächtigerem. Und da kommt dann eigentlich ein LLM zum Tragen. Und wir kennen alle vielleicht auch diese KI-basierten Suchen jetzt schon, ne? Wo ich eben eine Fuzzy Query oder irgendwas eintippen kann und kriege Antworten. Ne? Wir haben sowas zum Beispiel für einen Kunden gebaut, die sind in der Domäne Immobilienbewertung unterwegs. Und die haben enorm viel Wissen in dieser Domäne und das steckt alles in Büchern. Richtigen PDF-Büchern, ne? Da steht drin, wie bewerte ich mathematisch, wie ist die Formel, um eine Gewerbeimmobilie direkt in direkter Lage zu einem Nuklearreaktor zu bewerten. Und sowas, ne? Dieses ganz sehr vereinfacht, das ist ein komplexes Wissen, ne? Aber in der Immobilienbewertung muss ich so einiges wissen. So, bisher mussten Leute diese Bücher lesen oder als Nachschlagewerk nutzen. Bietet sich ja an, dass ich dazu Fragen stellen kann, ne? Im hektischen Alltag, oder ich will noch mal, ich habe jetzt keine Lust, was nachzuschlagen, weil ich eben erstmal rausfinden müsste, wo steht das und sowas. Also Wissen zugreifbar machen, da ist KI ja enorm gut drin. So, was wir hier haben, ist eben, wir paaren ein gigantisches KI-Modell mit einem großen Weltwissen, in Anführungszeichen, die extrem gute Generalisierungsfähigkeit haben, die können sich in viele Domänen reindenken und da Entscheidungen treffen, Antworten liefern. Aber ich muss sie eben zu gewissen Punkt grundieren, sagt man, Grounding. Ne? Ich muss die Antworten auf Fakten legen, weil sonst bin ich rein den Trainingsdaten ausgeliefert. Ne? Das ist eine Wette. Wenn ich zum Beispiel bei der Immobilienbewertung als Domäne bleibe, dann kann ich davon ausgehen, dass in einem GPT-4o oder in einem Claude ein gewisser Satz Immobilienbewertungswissen im Training mit drin gesteckt hat. Ne? Genau wie eine Versicherungsdomäne auch. Aber das geht halt nur bis zu einer gewissen Tiefe. Ne? Und ein Feature von den LLMs ist ja die Halluzination. Viele in der IT, gerade Entwicklerinnen und Entwicklern, reiten darauf ja immer so rum. Ich sage immer, das ist ein Feature. Gäbe es die Halluzination nicht, gäbe es eben die Generierung nicht, ne? Der generative Aspekt der KI. Weil nur darauf basiert ja. So, wenn ich jetzt aber Faktenfragen stellen will, wie bewerte ich denn jetzt eben die Gewerbeimmobilie 100 Meter vom Atomkraftwerk? Was ist die wert? Dann kann ich das ja mal bei ChatGPT eingeben. Das wird auch mehr oder weniger generisch gut in die Richtung gehen, ne? Aber es besteht eben, auch wenn die Dinger immer weniger halluzinieren, die Gefahr, dass hier eine Halluzination nichts Gutes hervorbringt, sondern eben einen Schaden. Ne, dass ich eine falsche Information erhalte. Und wenn ich diesen LLMs Spezialwissen zuliefere, wo wir wetten, dass das nicht in den Trainingsdaten enthalten war, weil es eben vielleicht auch Geheimwissen ist von unserem Unternehmen, ne? Das kann nicht in Trainingsdaten enthalten sein, es sei denn, wir hatten vor 3 Jahren Leck, von dem wir nicht wissen. Dann muss ich es eben zuführen. So, und hier kommt eigentlich RAG ins Spiel. Der beste Ansatz, sowas zu tun, dieses Wissen dem LLM zu geben, ist es in mein verdammtes Prompt zu kleben. Das sage ich immer, ne? Probiert genau das, soweit ihr damit kommt. Und dann macht ihr auch RAG, nur ihr macht es eben zu Fuß, ihr macht es händisch, ne? Ihr copy-pastet eben die relevanten Seiten oder aus diesen Büchern da rein.
Ich wollte gerade sagen, ist das realistisch? Ist das realistisch, so viele Informationen da in die Prompt rein zu packen?
Ja, es hängt immer vom Use Case ab, ne? Wenn du zum Beispiel sagst, ich baue mir ein Feature, was mir erste Entwürfe für Blogposts schreibt, und die sollen bitte wie Patrick klingen. Patrick, du hast auch schon so ein paar Beiträge online veröffentlicht. Du sprichst und schreibst mit einer gewissen Tonalität. Du beschäftigst dich mit bestimmten Themen. Deine Expertise liegt da und da, ne? Wenn du zum Beispiel 2, 3 Artikel nimmst, und die da immer mit reinklebst oder sogar Fragmente daraus und sagst, schreib, deine Aufgabe ist es mir, neue Entwürfe für Blogposts zu schreiben, die ich mir gerne wünsche, und die sollen von Anfang an nach Patrick klingen. Dann machst du RAG, und das musst du eigentlich nie aktualisieren oder ganz selten. Du klebst einfach qualitativ hochwertige Beispiele, wie Patrick klingt, da rein. Dann hast du RAG gemacht. Mit dem Unterschied, dass es zur Laufzeit eigentlich fast nie ändern musst. Ne? Das ist ein Use Case, das kleben wir einfach dauerhaft ins Prompt oder augmentieren es on the fly irgendwie per Glue-Code. Ich würde nie hingehen und da einen komplexe Suche hinstellen, die dauernd deine Blogposts durchsucht und relevante Textbausteine zufüttert. Das ist ja Quatsch. Ne? Also es ist wie zu viel Architektur für etwas, das ich sehr viel kleiner besiegen könnte.
Was ich mir vorhin noch überlegt habe, ist, vielleicht müssen wir noch mal kurz einen Schritt zurückgehen hinsichtlich des Begriffs RAG. Weil für mich war der Begriff, ich habe natürlich deinen Primer als Vorbereitung gelesen, war für mich nicht ganz klar, offensichtlich oder selbsterklärend, sage ich mal. Vielleicht kannst du dort den Begriff kurz ausführen?
Ja, gerne. Es ist im Prinzip auch ein reichlich komplexer Begriff, ne? Der RAG steht im Prinzip, RAG steht im Prinzip für Retrieval Augmented Generation. Heißt auf Deutsch, ich habe einen Generierungsschritt, und der wird augmentiert durch einen Retrieval. Was ist ein Retrieval? Retrieval bedeutet nur Informationen zutage fördern, holen, ne? Und eine Generierung ist im Prinzip das, was ein Large Language Model macht. Es generiert in unserem Beispiel Text, eine Antwort auf eine Frage. Und die Antwort soll es bitte faktenbasiert machen und sich nicht nur rein auf die Trainingsdaten verlassen. Und dann muss ich eben ein Retrieval durchführen, um zum Beispiel in den ganzen Restaurants zu suchen, ne? Wo sind denn nun die italienischen Restaurants mit dem ansprechenden Interior Design, was auf Patricks Vorlieben passt und mit dem asiatischen Einschlag in der Küche, ne? Wo sind die denn? Da brauche ich wahrscheinlich eine Suchfunktion für. Weil ich kann sowas nicht alles ins Prompt kleben. Wenn wir hier die 1 Million Restaurants haben, dann wird das Prompt zu groß und da begegnen wir dem sogenannten Begriff Kontextfenster. Haben vielleicht einige schon mal gehört. Wenn ich mit einem LLM spreche, dem was schicke, dann ist quasi die Eingabe und die Ausgabe zusammen addiert auf eine gewisse Größe gedeckelt. Ich kann nicht unendlich lange Sachen da reinschmeißen. Bei den 128.000 Tokens, 200.000 Tokens ist so ein gängiger Richtwert. Es gibt Ausreißer wie die Google Gemini Modelle, die 1 bis 2 Millionen Tokens haben. Da kann ich auch mal ein Buch reinwerfen. Ne? Ja. Aber auch das ist endlich. Ne? Wenn ich hier die 1 Million Restaurants, wird auch das wahrscheinlich schon wieder eng. Ne? Aber grundsätzlich eine gute Maßgabe ist, solange ich damit hinkomme, Dinge in meinen Prompt zu leimen, sollte ich es tun. Und diesen Retrieval-Part der Architektur, der ganz oft eine Suchfunktion ist, erstmal nicht bauen. Weil da steckt eigentlich die große Komplexität drin. Wir wissen alle aus unserer Architektur- oder Entwicklerkarriere, eine Suche bauen, das macht man nicht in ein paar Tagen. Also, die steht wahrscheinlich sofort. Aber die zu tweaken, dass sie das richtige, relevante für 1000 Use Cases zurückliefert, das ist das Schwere, was einen Jahre beschäftigt. Nicht anders ist es in der RAG-Architektur. Ich muss dem LLM quasi eine Suche vorschalten, das eben die relevanten Quellen zurückliefert, auf denen es seine Antwort basieren lassen kann. Wenn wir bei dem Atomkraftwerk Gewerbeimmobilien in direkter Nähe berechnen, den Grundstückswert Beispiel bleiben, dann muss ich eben, ja, worauf soll es denn die Antwort basieren lassen? Ja, dann nimmst du folgende Formel und ein Atomkraftwerk reduziert üblicherweise den Quadratmeterpreis. Alles völlig von mir gerade halluziniert, ne? Einfach nur als treffendes, praktikables Beispiel. Dann musst du das folgendermaßen abwerten. Das haben historische Daten gezeigt und die Berechnung lautet dann sowieso. Das muss das LLM ja aus meinen Unternehmensdaten, aus meinem Unternehmenswissen eben mitgeliefert kriegen.
Das ist das Retrieval, richtig. Das heißt,
genau.
Ich beziehe eigentlich die Bewertungsinformation bei unserem Immobilienbeispiel, beziehe ich irgendwie über ein Backend, stimmt das? Oder habe ich das bereits, beziehe ich von meinem Backend, packe das in das Kontextfenster rein, stimmt das auch?
Genau. Denken oft, die KI fängt an zu suchen. Ne? Die sucht nicht. In dieser RAG-Architektur, das ist eigentlich sehr dreistufig. Ne? Am Anfang haben wir den Retrieval, das ist ganz einfach eine Suchfunktion. Ne? Wenn der User das in die Text-Area reingibt oder ins Input-Field, was er eben sucht, zum Beispiel in dem Chat, muss kein Chat sein, wie berechne ich das, ne? Den Gewerbewert neben dem Atomkraftwerk, dann fließt genau diese Frage, was er oder sie da eingegeben hat, eben in eine Suchfunktion. Das kann eine Volltextsuche wie Elasticsearch sein, das kann eine Vektorsuche sein. Und ein Irrglaube bei vielen von uns ist, den wir ganz oft auch ausreden, dass es immer eine Vektorsuche sein muss.
Oh, gut, ja. Gut.
Du könntest auch einfach dein Elasticsearch nehmen, was du gerade hast, wenn dein Use Case eben einer ist, der nicht auf Fuzziness beruht, auf Unschärfe. Wenn du dass sowas mit einer Keyword-Suche verheiraten willst und deine User suchen eh nach Keywords und die brauchen die Fuzziness nicht, dann nimm halt einfach die Volltextsuche. Wir empfehlen eigentlich immer eine Kombination von beidem. Ganz oft, wenn man im Internet guckt, wie mache ich denn RAG? Dann kriegst du immer die Vektorsuche um die Ohren gehauen. Richtig. Die ist quasi der Default. Ne? Das ist aber nur, weil dieser Chat-Fall mit der Fuzziness oft ein Feature-Beispiel ist. Ne? Das wird mit Sicherheit, ist ja auch ein sehr mächtiges und ein fortschrittliches Beispiel und das will man ja vielleicht auch. Ne? Aber beide Suchen haben eben Vor- und Nachteile. Ne? Eine Vektorsuche gibt immer was zurück. Ne? Egal, wie weit die Konzepte auseinander sind. Das ist Fluch und Segen. Eine Volltextsuche ist sehr viel rigider. Die gibt gerne mal nichts zurück oder eben 3 oder 100 oder 10 Treffer. Und ich kann die Vorteile von beiden eben gut verheiraten und das empfehlen wir eigentlich auch immer. Das steht auch in dem Primer, in dem kleinen Buch, was wir dazu veröffentlicht haben. Das ist generell ein guter Ansatz. Aber wir merken schon, oh, auf einmal haben wir eine Architektur vorne dran, die wir aufbauen müssen. Da ist auf einmal eine Vektorsuche, damit hat niemand hier Erfahrung. Da ist eine Volltextsuche, damit haben wir Erfahrung.
Okay, ja, exakt.
Genau, neue Feature-Paradigmen, Fuzziness geht auf einmal, ging vorher nicht. Da kommt ganz viel zusammen, was wir erkennen müssen. Ne? Und eigentlich ist die Architektur aber sehr, sehr einfach, weil es ist einfach nur ein dreistufiger Prozess. Wasserfall fließt von links nach rechts. Retrieval gibt Ergebnisse zurück. Wir kleben die in unser Prompt. Und das Prompt, das augmentierte Prompt, das ist dieser zweite Schritt, wir augmentieren, spicken das Prompt, in dem noch mehr drin steht. Ne? Du bist ein hilfreicher Gewerbeimmobilienbewerter oder sowas. Bla bla bla, hier sind noch tonale Textbeispiele. Und hier, der User hat gerade eine Frage gestellt, wie er den Immobilienwert neben einem Atomkraftwerk berechnen kann. Beantworte ihm diese Frage und halte dich bitte in jeder Aussage, die du triffst, an die Quellen, die wir dir hier liefern. Und gebe immer an, bei jeder Aussage, die du triffst, belege die mit einer Quelle. Das ist sehr wichtig. Vergiss das nicht. Bla, bla, bla.
Ja, ja, klar, klar.
Wie mit den Praktikantinnen und Praktikanten im Prinzip.
Muss ich da was beachten? Weißt du, wie ich die Prompt strukturiere?
Ja, das ist dann, dann machen wir den Podcast zu Prompt Engineering hier auf.
Ja, ja.
Ist nochmal eine komplett eigene Domäne. Haben viele schon mal gehört. Es gibt Techniken, wie ich gute Prompts schreibe. Aber auch da sind wir als Menschheit gerade dabei, viel zu lernen. Ne? Es gibt etliche Best Practices. Wir entdecken täglich neue. Man muss ein gewisses Set kennen. Und morgen wird wieder alles über den Haufen geworfen. Dann zum Beispiel so Sachen wie denke Schritt für Schritt, beschreibe deine Herangehensweise, bevor du die finale Antwort lieferst, bringt quasi immer bessere Ergebnisse, als wenn ich das nicht da reinschreibe. Mit dem Unterschied, dass ich es bei den neuen Reasoning-Modellen, die nachdenken in Anführungszeichen, O1 und sowas, eben auf keinen Fall mehr tun sollte. Da darf ich diese Prompt-Technik nicht mehr anwenden. Weil die per Reinforcement Learning dafür trainiert wurden, das selbstständig zu machen. Wenn ich denen reingrätsche, das ist wie mit den Praktikanten, dann gebe ich denen, denke bitte in folgender Weise oder beschreibe deinen Denkvorgang. Lass es die doch selber machen, die sind doch aufs Denken trainiert.
Das heißt, also für mich die Konklusion ist, die Erweiterung respektive der Prompt-Teil ist auch abhängig vom LLM, das ich dann entsprechend einsetze, oder? Das
ja, ist nicht okay. Genau. Wenn du zum Beispiel eine Versicherung bist und in einem schwierigen Compliance-Feld wirtschaftest. Ne? Du hast sehr viele Vorgaben, dann hast du nur noch hausinterne Vorgaben. Hast du vielleicht, wenn du Pech hast, kannst du gar nicht die führenden Frontier-Models, die es weltweit gibt, nutzen, weil die nur über amerikanische Unternehmen verfügbar sind. Auch wenn die vielleicht Eurozonen haben, ne? Und das ist, du hast vielleicht eine super widrige Compliance-Situation, kannst es nicht nutzen. So, was willst du dann tun? Dann musst du dir entweder ein europäisches Large Language Model nehmen von einem europäischen Anbieter. Und da kommen wir ganz schnell in unser Hintertreffen, weil wir sowas in Europa nicht haben. Wir haben Mistral als kleines gallisches Dorf Paris, die wirklich tolle Sachen machen, aber die sind nicht vergleichbar mit amerikanischen oder chinesischen LLMs, die in ihrer Größe. Dann bist du also als Versicherung in dem Fall mit sehr schwierigen Compliance-Voraussetzungen dazu gezwungen, ein Open-Source-LLM zu nutzen. Und das musst du betreiben. Und da wird es schnell teuer, ne? Weil die Dinger, also du willst ein möglichst großes Modell nutzen. Und je größer die Dinger sind, desto schwerer sind die zu betreiben. Ich empfehle immer, groß zu starten, nicht klein zu starten. Es liegt uns als Entwicklerinnen und Entwicklern so im Blut, erstmal mit minimalistischen Modellen, Leichtgewichtigkeiten. Das haben wir alles gelernt.
Ja.
Die Dinge halluzinieren brutalst. Die sprechen teilweise die Sprache nicht richtig. Es gibt immer Grammatikfehler und so weiter und so fort. Die werden wöchentlich, monatlich besser. Das ist irre, was im letzten Jahr passiert ist. Aber wir müssen das kennen. Wir sollten damit nicht starten, weil dann kämpfen wir uns die leider von unten hoch. Wir wissen eigentlich nicht, wir müssen den State of the Art kennen. Wenn wir nur die unten, den Boden kennen, dann kriegen wir einen falschen Eindruck von dieser Technologie und schreiben Features ab, die mit dem großen Modell einfach super gehen.
Das ist die Gefahr, ja. Also das ist doch interessant. Das ist eigentlich gerade das Gegenteil, oder? Wir starten groß mit einem möglichst guten LLM und dann machen wir quasi, ich würde sagen, einen Showcase und zeigen wir, was machbar ist und dann können wir das vielleicht noch etwas feintunen, richtig?
Genau. Das machen wir auch, ne? Also ich führe auch Gespräche mit Kunden, die vor dieser Situation stehen, die ein LLM intern betreiben müssen, ne? Weil die haben strategisch entschieden, wir wollen KI machen. Das birgt große Chancen für unser Geschäftsmodell, für unsere Use Cases. Wir können Sachen machen, die wir vorher nicht machen können, aber wir können eben leider die Frontier Models aus den US Clouds oder aus den Norwegen-Regionen bei Azure in dem Fall dürfen wir einfach nicht nutzen, weil wir nicht mit amerikanischen Unternehmen Geschäfte machen dürfen. So, ne? Das ist ziemlicher Blocker. Deswegen müssen wir eigene Modelle in unseren Rechenzentren in Betrieb nehmen. So, da gibt's ja tolle Sachen mittlerweile, ne? Du kannst dir jetzt mit DeepSeek R1 kannst du dir ein Weltspitzenmodell, was teilweise die amerikanischen Modelle in einigen Benchmarks übertrifft, kannst du Open Weights, sagt man, vollständig Open Source sind die ja nicht, in deinem Rechenzentrum betreiben. So, dann brauchst du aber etliche Grafikkarten und etliche Maschinen und sehr viel RAM und dann kannst du es laufen lassen. Das ging vor einem halben Jahr nicht. Das ging auch letzten Monat noch nicht. Da konntest du von Mistral und anderen Anbietern die Modelle, aber nicht in der Qualität. Und jetzt kannst du die Qualität von Claude 3.5 oder GPT-4o holst du dir einfach ins Haus. Kannst du mit Geld bezahlen. Mit dem Unterschied, dass als europäisches Unternehmen hast du vielleicht Werte. Muss nicht so sein, aber vielleicht liegt es dir einfach nicht, in ein chinesisches State-of-the-Art-Modell zu nehmen, was dir 99,9% aller deiner Use-Cases super erfüllen könnte. Aber dir stinkt's eben, dass du keine Fragen zum Tiananmen-Platz stellen kannst. Ne? Das ist vielleicht einfach eine ethische Entscheidung, dass man sowas nicht einsetzt. Und da kommen wir wieder. Wir haben in Europa nichts Vergleichbares.
Das ist schon krass.
Und wir werden das nicht kriegen, solange nicht diese Summen in die Hand genommen werden. Ja, deswegen, ne? Und wir haben jetzt einen, das spielt jetzt in die Geopolitik ein, ne? Wir sind halt da sehr abhängig. Und wenn jetzt jemand entscheidet, wenn ihr amerikanische Frontier-Models nutzen will, müsst ihr irgendwelche Steuern zahlen oder sonst was. Es soll ja so Leute geben. Dann geraten wir halt noch weiter in die Bredouille. Ne? Aber kleiner Ausflug nur an der Stelle.
Um den Rag-Teil noch abzuschließen, was wir noch nicht besprochen haben, ist der letzte Teil, das G oder die Generierung. Und da meine Frage, wenn ich da eben klassisch eben ein LLM habe, kommt das ja auch so tokenbasiert, ziemlich frei zurück. Gibt es da Möglichkeiten, das irgendwie strukturiert zu bekommen?
Total, ja genau. Wenn du zum Beispiel sagst, gehen wir mal ganz zum Anfang zurück. Du hast gesagt in der Einleitung, viele von uns haben schon Erfahrung mit GitHub Copilot oder IDEs oder Texteditoren, mit denen ich KI-unterstützt programmieren kann. Was wir da sehen, ist im Prinzip nichts anderes als RAG. Die machen intern auch RAG, weil eine Codebasis kann ja sehr groß sein. So, und wenn ich Fragen zu meiner Codebasis stelle, dann muss ich diesem Copilot oder was auch immer ich für ein Ding nutze, muss ich ja eben sagen, guck mal in der und der Datei. Das heißt, ich mache eigentlich RAG zu Fuß. Ne? Ich sage ihm, guck in der Datei Application Controller und dazu habe ich folgende Frage oder mache dort folgende Änderung. Das ist aber immer noch Mikromanagement, ne? Wie mit den Praktikanten. Ne? Wir haben jetzt unendlich Praktikanten für 20 Euro im Monat. Ist bahnbrechend, hatten wir vorher nie, aber ich arbeite immer noch mit denen so, wie ich sitze neben denen am Tisch und sage denen, nimm dir das, guck doch mal hier rein und dann machst du mal das und das und ich komme gleich wieder und dann ist das bitte fertig.
Ja, genau.
So, wenn ich jetzt aber größer denke, und da liegt ja eigentlich die richtigen Killer-Features drin, wenn ich sage, was ist das hier für eine Codebasis? Identifiziere mal in der ganzen Codebasis potenzielle Security-Probleme. Oder wo entdeckst du Modernisierungsartefakte in dieser Versicherungsanwendung? Da muss ich ja unheimlich viel Codeberge zuführen, wo das LLM dann auf der Basis eben die analysieren kann und eben Aussagen treffen kann. So, und da kommen wir wieder ins Kontextfenster. Und wenn meine Codebasis nicht in 200.000 Tokens passt, dann muss ja auch die Ausgabe reinpassen. Das vergessen immer viele. Die Ausgabe ist ja oft sehr viel, die Outputlänge ist ganz oft nur 8.000 Tokens. Wenn ich sage, konvertiere mal folgende Anwendung in eine andere, dann muss man eben auch Engineering anwenden, um das zusammenzukleben. Da wird viel unserer Arbeit als Software-Engineer sich in Zukunft rein verlagern. Aber diese KI-Copiloten, die machen nichts anderes als RAG. Die müssen dem LLM meinen Code durchsuchen und die relevanten Chunks, also Fetzen, Suchergebnisse vorwerfen, damit das LLM eben sagen kann, hier gibt's wahrscheinlich das, was du gesucht hast, oder hier könnte man das und das machen. Die machen nichts anderes als RAG. Und deswegen ist eine gute RAG-Architektur für Produkte eben entscheidend. Ne? Wenn das nicht gut funktioniert im GitHub Copilot, kotzen wir als Entwicklerinnen und Entwickler und nehmen ein anderes Produkt.
Exakt, wir verwenden es schlicht und einfach nicht, oder? Es gibt uns den Wert nicht, oder?
Genau. Und wenn unser Versicherungs- oder Restaurant-Chatbot eben nicht gut funktioniert oder Sachen herbeihalluziniert, Restaurants, die es gar nicht gibt, nie eine Antwort auf unsere Frage hat, dann liegt es eben daran, dass unsere RAG-Architektur nicht gut ist und ganz speziell daran, dass unser Retrieval-Part nicht gut ist. Die Suche ist einfach Mist. Wir kennen alle schlechte Suchfunktionen. Wir kennen mehr schlechte als gute, glaube ich, alle. und das ist ein Suchproblem. RAG ist eigentlich ein Suchproblem. Prompt Engineering, also das Augmentieren und Optimieren des Prompts, ist eine eigene Disziplin, aber die ist die Modelle, wenn ich große Modelle verwende, ist die gar nicht mehr so extremst wichtig. Der Retrieval ist entscheidend. Ne? Und ich muss eben meine Restaurant-Datenbank oder meine Versicherungsanwendung, bevor ich einen Retrieval, eine Suche auf den machen kann, was muss ich da typischerweise machen? Muss ich die Daten indizieren. Ne? Wenn ich noch keine Suche habe, eine Elasticsearch, muss ich das eben auch erstmal aufbauen. Ne? Da muss ich einen Elasticsearch dahin stellen, da muss ich den Index laufen lassen. Wann läuft der Index neu? Also Architekturfragen. Und jetzt kommt da meistens nicht immer auch noch eine Vektorsuche dazu. Das heißt, die muss ich verpaaren. Ne? Die gewichten aber unterschiedlich ihre Ergebnisse. Und überhaupt muss ich ja erstmal meinen ganzen Korpus an Daten, mein Confluence als Beispiel, muss ich ja eigentlich erstmal in kleine Scherben zerschlagen, und die dann indizieren. Und das ist eins der komplexesten Themen bei RAG, wenn ich das Entscheidende, wie groß oder klein mache ich diese Scherben, diese Chunks nennt man die. Weil diese Chunks muss ich ja dann embedden. Also wenn ich eine Vektorsuche habe in meiner RAG-Architektur, dann muss ich diese Textfetzen ja embedden. Das heißt, die haben alle eine semantische Bedeutung. Sonst wird die Vektorsuche nicht funktionieren. Die dürfen nicht zu groß sein, weil dann platzt ja das Prompt wieder. Ne? Vielleicht platzt das Prompt nicht, aber wenn ich dann ganz 5 Seiten da rein packe und die Antwort steht eigentlich in einem Satz, dann verliert das LLM auch den Faden, ne? mit ein bisschen Pech. Wenn ich aber wirklich das schaffe, den Chunk so groß oder klein zu schneiden, dass es viele Use Cases gut abdeckt. Das ist die eigentliche Kunst.
Stimmt das eigentlich, das Rack-Thema etwas abzuschließen und ich denke auch den Podcast. Ich habe so eine Hypothese jetzt oder eine Konklusion aus unserem super interessanten Gespräch. Stimmt das, dass wir Softwarearchitekten und Softwarearchitektinnen quasi mit super vielen neuen Herausforderungen konfrontiert sind oder konfrontiert sein werden in Zukunft? Also diese KI-Disziplin ist eine komplett separate Disziplin, richtig, wo man sich entsprechend spezialisieren tut. Oder ist das nicht so? Ist das einfach, ja, das wird einfach normal, sage ich mal. Oder gibt es dort die Tendenz, dass man sich entsprechend spezialisiert in der Softwarearchitektur?
Also Predictions, Zukunftsvorhersagen fliegen uns gerne um die Ohren, ne? Speziell hier. Ne? Ich würde mich auch nie aus dem Fenster lehnen und sagen, liebe Entwicklerinnen und Entwickler, ich bin ja selbst einer, eure Zukunft sieht so aus, gebt Gas, tue ich mir keinen Gefallen. Ne? Am Ende liegen wir alle falsch damit. Aber
okay, fair enough.
Aus meiner Sicht, das sagen auch einige andere, ne? Ich sage einfach nur meine Sichtweise. Es gibt ja eine Studie von Elondu und anderen von 2023, die können wir auch mal in den Shownotes verpacken, verlinken. Und die sagt eben, ein Task, den Menschen machen, programmieren, Requirements erfassen, Doku schreiben, jetzt mal nur auf die IT bezogen, ne, ist dann KI exponiert, wenn die Zeit, die ich brauche, mit KI um 50% reduzierbar ist, dann ist er KI exponiert. Ich sage gar nicht bedroht, sondern er ist relevant für KI. So, und das ist alles. Das ist aber eine tolle Erkenntnis, um Features zu bewerten. Wo kann ich KI einsetzen? Und generell arbeiten. Wir reden ja von Tasks. Ne? Und wenn wir unseren Job angucken, was machen wir den ganzen Tag? Wir programmieren nicht nur. Wir sitzen in Räumen mit Kunden, und da passiert die eigentlich wichtige Zeit, die läuft da ab, sag ich immer. Ne? Also Programmieren ist auch nicht unwichtig, aber ich sag immer so ein bisschen polemisch, nur kein Projekt ist gescheitert, weil die Leute schlecht programmiert haben oder nicht programmieren
konnten. Gut gesagt.
Ja, so, aber wir machen Handwerk und Soft Skills, also Hard Skills und Soft Skills. Unser Programmierer und Programmiererin-Job ist so zusammengesetzt. Und einige von uns fokussieren sich leidenschaftlich auf Hard Skills, andere leidenschaftlich auf Soft Skills und ganz viel Grau in der Mitte. Und all das, was jetzt, wenn wir dieser Studie glauben, KI exponiert ist von diesen Tasks, die ich als Entwicklerin habe, muss ich mir eben angucken. Und Programmieren, wissen wir, glaube ich, haben wir alle jetzt Berührungspunkte mitgehabt, ist ein KI exponierter Task. Und zwar nicht nur zu 50%. So, was machen wir jetzt damit? Ne? Wir können jetzt Zukunftsvorhersagen machen, ne? Aber ich glaube, wir müssen das einfach adaptieren. Und ein schönes Paradigma ist ja für mich eigentlich immer, und entweder für mich als Individuum oder als Team, selbst mehr schaffen oder als Team mehr schaffen. Das ist doch schön. Ne? Wenn wir als Team mehr schaffen, wir können zum Beispiel automatisiert Architektur-Doku aktualisieren, kennen wir doch alles. Wir bauen doch seit Jahren Pipelines. Dann kommt in die Pipeline eben KI-basierte Dinge rein, die unsere Architektur-Doku aktuell halten, nach unseren Vorgaben. Hat ja in der Vergangenheit immer super geklappt. Das haben Menschen ja immer sehr, sehr leidenschaftlich und pflichtbewusst getan. Ne? Exakt, ich zitiere genau. Auch immer Erik Meyer gerne, ne? Kennen viele Weltvortragsstar, ne? So ein Holländer, cooler Typ. Der hat auch gesagt, ich wollte immer nur programmieren. So, und jetzt habe ich was mir den ganzen nervigen Part abnimmt. Ich habe nie Commit-Messages schreiben wollen. Es mag Leute geben, die das gerne tun. Aber ich gebe das alles ab. Ich konzentriere mich auf das, was ich gut kann. Und das, was ich gut kann, kann ich jetzt noch sehr viel schneller machen. Ich kann Prototypen raushauen, 10 verschiedene in 10 Minuten, die einem Kunden zeigen. Das musste ich vorher mit Software tun, wie Figma oder so, irgendwelche Prototyping-Software. Oder ich musste es eine Kollegin oder einen Kollegen machen lassen. Und wie schwergewichtig das auf einmal alles wirkt, unsere bisherige Arbeit. Und wie viel ich auf einmal schaffen kann, ne? Ich rede hier noch nicht von Qualität, sondern erstmal, man muss mal so ein Abundance-Mindset entwickeln, ne? Ich muss in der Fülle denken, mit wie viel ich eigentlich um mich werfen kann, was Probleme adressiert.
Ja, genau. Das, was ich eben spannend finde, ich glaube, man kann viel Unterstützung bekommen von diesem Thema, eben auch als Softwareentwickler, Softwareentwicklerin. Was ich aber spannend finde, ich glaube, von der Architekturarbeit her, ich glaube, dort gibt es vielleicht gewisse Sachen, wo man Unterstützung beziehen kann, aber es braucht die Architekturarbeit, glaube ich, von einem Softwarearchitekt oder Softwarearchitektin nach wie vor. Und ich glaube, umso mehr habe ich das Gefühl.
Total. Wir müssen halt gucken, ne? Wenn wir, da kann ich mich so ein bisschen hervorwagen und mal eine Zukunftsprognose machen. Ja. Achtung, Horoskop mit Robert. Sterne lesen oder Karten lesen oder was immer, ne? Fliegt mir am Ende nächstes Jahr um die Ohren, egal. Ich mach's jetzt einfach mal. Ich glaube, und das ist eigentlich nichts anderes als in den Jahren zuvor, wenn wir uns nur auf einem Hard-Skill-Set grundieren, ne? Wenn wir sagen, ich bin eine exzellente Programmiererin, niemand außer mir beherrscht Ruby so gut, ne? Und ich nähere mich immer weiter der Perfektion an. Das ist ein unendliches Vorhaben, kann ich nie erreichen, ne? Aber ich investiere große Teile meiner Lebens- und Arbeitszeit darin, da immer besser zu werden in so einer Nische, ne? Dann vermute ich, ist das spätestens ab heute keine gute Investition mehr. Ich will nicht sagen, Leute ruhen sich auf ihrem Hard-Skill-Set aus, ne? Damit würde ich bösartige Unterstellungen machen. Darum geht's mir gar nicht. Ich will nur sagen, das, was immer schon wichtig war, eigentlich Soft-Skills in der IT, nämlich Anforderungen den Leuten aus den Köpfen ochsen und die sagen ja immer was anderes, als sie eigentlich wollen. Das zu verstehen, mit Usern zu sprechen, das Richtige zu bauen, ne? Das wird jetzt noch wichtiger. Als es sowieso immer schon war. Es ist eigentlich, geht die Kurve immer weiter hoch und jetzt hat sie halt gerade nochmal eine harte Steigung. Das würde ich nicht links liegen lassen und da jetzt reingehen, ne? Das wird wichtiger, weil ich glaube, Großteile unserer Arbeit als Engineers werden sich einfach da rein verlagern. Ich würde auch empfehlen, nicht mehr an dem Determinismus als einzig gangbaren Weg für Computing und Softwareentwicklung festzuhalten, ne? An regelbasierten Systemen. Die haben weiterhin ihre Relevanz, ne? Also sollten jetzt nicht alle Features mit KI umsetzen. Aber es gibt eben Features und neue Möglichkeiten, die kann ich in endlicher Lebenszeit nur mit nicht deterministischem Computing, sprich hier generative KI oder Machine Learning umsetzen. Und viel unserer Arbeit wird sich einfach in den Bereich verschieben, dass auf einmal Dinge, die berühmten 80% eines Features, in einem Tag dastehen, wofür wir Monate oder Jahre vorher gearbeitet haben, um die regelbasiert zu entwickeln. Deswegen glaube ich, dass viel sich in die berühmten 20% verschieben wird, ne? Die ja umso länger dauern, das sich den 100 anzunähern in Perfektion, Akkuratheit oder was auch immer man für Metriken anlegt, Userzufriedenheit. Aber ich glaube, viel unserer Arbeit wird sich in die 20% verschieben, weil die 80% eben KI-gestützt möglich werden oder umgesetzt werden. Deswegen müssen wir eigentlich ein Skillset kennenlernen, was die 20% gut bedient. Ne? Ich lass mal ein paar Sachen fallen. Prompt Evaluation oder sowas. Ne? Tun meine Prompts das, was sie sollen? Wie bewerte ich die? Ne? Wenn ich da wieder mit Algorithmik um mich werfe, mache ich es auch falsch. Ne? Weil eigentlich muss ich da mit Fachexperten sprechen. Ne? Die sollen eben Ergebnisse bewerten, stichpunktartig. Und wie mache ich das wiederholbar? Da wird sich viel rein verschieben unserer Tätigkeiten. Da würde ich empfehlen, zu investieren.
Gut gesagt. Ja, ich denke, das ist auch ein super Ausblick, da in die Glaskugel zu schauen. Ich teile diese Sicht. Ich glaube, es bleibt spannend in diesem Bereich. Ich habe jetzt gerade vorhin auf die Uhr geschaut, Robert. Wir sind dabei 1:15.
Ja, wir haben auch viele andere Folgen, glaube ich, hier schon angeschnitten, die wir noch machen könnten.
Ja, ja, absolut. Also das
vielleicht Thema. Vielleicht möchten ja die Hörerinnen und Hörer einfach auch mal sagen, was wozu sie sich eine Folge wünschen, können sie dir ja einfach auch schreiben, oder?
Wir ja, haben jetzt absolut.
Viel angeschnitten. Prompt Engineering hatten wir dabei, Prompt Evaluation. Oh, ich weiß es gar nicht alles.
Aber eben, ich denke, super, super Thema und für mich sehr viele Augenöffner, ehrlich gesagt. Und ich habe irgendwie Bock auf mehr in diesem Thema.
Das freut mich sehr.
Und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Robert, für diese vielen wertvollen Insights. Und ich denke, das ist eine super wertvolle Folge oder war eine super wertvolle Folge für den Software-Architektur-Podcast auf Heise. Und ja, würde gerne den Podcast jetzt schließen. Wir sind super offen. Ich denke, das darf man sagen, Robert, dass wenn Fragen sind, Kommentare, Bemerkungen, packt das einfach quasi in den Podcast-Kommentar rein oder schreibt uns. Ja.
Ich freue mich, dass ich da sein durfte. Danke dir für die Einladung.
Vielen Dank, Robert.
Mach's gut.
Und wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss.
Ciao.